Antifa Lina ist wieder frei, trotz schwerer Gewalttaten. Gleichzeitig gibt es Sippenhaft gegen Dissidenten und mutige Corona-Ärzte werden weiter verfolgt. Auf eins zeigt, gegen wen der Staat Härte zeigt und wen er mit Samthandschuhen anfasst. Gleich im Schwerpunkt des Tages. Außerdem in dieser Sendung: Messerangriff in der Schweiz. Der Täter rief Allahu Akbar. Und schon wieder muss in Deutschland eine Wahl wiederholt werden. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuseher, zu den Nachrichten auf 1. Bevor wir gleich zur Verfolgung von Dissidenten kommen, zunächst die wichtigsten Meldungen vom Donnerstag. In der Schweiz kam es am heutigen Donnerstag zu einem möglicherweise islamistischen Anschlag. Am Bahnhof der Stadt Winterthur griff ein Mann mehrere Personen mit einem Messer an. 3 Menschen wurden dabei verletzt. Nach Angaben der Polizei mussten sie ins Spital gebracht werden. Auf Videoaufnahmen ist zu hören, wie der Täter mehrfach laut Allahu Akbar ruft. Die Kantonspolizei Zürich teilte mit. Beim Täter handelt es sich um einen 31-jährigen Schweizer. Weitere Angaben, etwa zu einem möglichen Migrationshintergrund oder zu früheren Straftaten, wollte die Behörde gegenüber auf 1 bis Redaktionsschluss zunächst nicht machen. US-Präsident Donald Trump hat nun auch dem arabischen Sultanat Oman offen mit militärischer Gewalt gedroht. Hintergrund ist der Streit um die strategisch wichtige Straße von Hormus. Dort plant der Iran offenbar die Einführung einer Maut für den Schiffsverkehr. Trump warnte die Regierung in Maskat davor, bei diesem Vorhaben mit Teheran zusammenzuarbeiten. Wörtlich erklärte der US-Präsident: Oman wird sich genauso verhalten wie alle anderen. Oder wir werden sie in die Luft sprengen müssen. Bereits in der Nacht auf Donnerstag war es erneut zu Kampfhandlungen zwischen den USA und dem Iran gekommen. Im Verlauf des Tages eskalierte die Lage jedoch zunächst nicht weiter. Die Linksextremistin Lina E. ist nach einer Serie gewalttätiger Angriffe jetzt nach 2/3 ihrer Haftstrafe freigelassen worden. Doch kritische Ärzte wie Dr. Bianca Witschel sitzen weiterhin im Gefängnis. Etwa weil sie während der Corona-Zeit Maskenatteste ausgestellt hatten. Auf 1 wollte deshalb vom Landgericht Chemnitz wissen, ob Bianca Witschel wie Lina E. ebenfalls nach 2/3 ihrer Haftstrafe freikommen könnte. Die Antwort wurde jedoch auf nächste Woche vertagt. Erst dann sei die zuständige Pressestelle wieder besetzt. Der Thüringer AfD-Chef Björn Höcke sieht in der Freilassung von Lina E. ein fatales Signal. Wörtlich sagte er: Wer aus linksextremistischer Motivation politische Gegner zusammenschlagen ließ bzw. daran beteiligt war und auch lebensgefährliche Verletzungen in Kauf nahm, darf nach 2/3 der Strafe auf die milde Hand des Staates hoffen. Mit Blick auf hohe Haftstrafen gegen Corona-kritische Ärzte erklärte Höcke weiter: In diesem Land kann es offenbar gefährlicher sein, ein Attest auszustellen, als einem politischen Gegner den Schädel einschlagen zu lassen. Welche Folgen die öffentliche Verfolgung von Corona-Kritikern haben kann, zeigt nach Ansicht vieler Kritiker etwa der Fall des Biologen Clemens G. Awey.
Ich erinnere nur an meinen Mitstreiter Clemens Awey, den Sie ja in Österreich gut kennen. Clemens hat sich aufgrund der Vorwürfe das Leben genommen, weil er das nicht verarbeiten konnte. Und das ist mir so wichtig, dass wir auch mal über diese Schuld sprechen, die diese Menschen, die das verursacht haben, bis heute weitertragen.
Awey war während der Corona-Zeit massiver öffentlicher Diffamierung ausgesetzt. Etwa durch Medien wie dem Falter, dem Standard oder der Presse. In seinem Abschiedsbrief habe Awey geschrieben: Die machen mich fertig. Ich habe Angst, dass sie noch mehr über mich schreiben. Der Psychiater Raphael Bonelli, der engen Kontakt zu Awey hatte, erklärte dazu: Es war eine Hinrichtung. Er war vollkommen verzweifelt. Laut Bonelli zeige das, wie ein Mensch durch öffentlichen Druck vollständig zerstört worden sei. Doch werden die Verantwortlichen der Corona-Politik jemals zur Rechenschaft gezogen? Der selbstverfolgte und heute im Exil lebende Mediziner, Professor Stefan Hockertz, glaubt das nicht.
Die Selbstkritik kann nicht stattfinden, weil immer noch die gleichen Personen hier im Werke sind, die diese Verbrechen begangen haben. Also es, im umschriebenen Punkt wäre es genau das Gleiche, als wenn ich morgen am Tag den Ladendieb zum Ladendetektiv befördere. Der wird sich wohl kaum selbst verfolgen. Nein, hier ist tatsächlich das Problem, dass es keinen Wechsel in den Personen gegeben hat. Wir sehen das in der Zusammensetzung dieser Enquete-Kommission, was ja per se in Deutschland ja keine Kommission ist, die in irgendeiner Weise einen rechtlichen Hintergrund hätte. Deshalb mein Beileid an all die, die dort auf der richtigen Seite kämpfen. Ihr seid eigentlich verloren. Denn auf der anderen Seite sitzen genau die, und ich sage es jetzt mal ganz bewusst, Kriminellen, die diese ganze Angelegenheit verursacht haben bis heute.
Hoffnung setzen die Gründer der Initiative Ärzte mit Gewissen nun auf US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. Dieser hatte die Verfolgung coronakritischer Ärzte in Deutschland öffentlich kritisiert. Bundesgesundheitsministerin Nina Warken wies die Vorwürfe zurück und unterstellte den betroffenen Medizinern Betrug und Urkundenfälschung. Doch kommt es nun zu einer Wende? Darüber spricht auf 1 Chefredakteur Stefan Magnet mit dem Gründer der Ärzteinitiative Christian Oesch und dem Immunologen Professor Stefan Hockatz.
Der Gesundheitsminister Kennedy hat sich so eine Liste gewünscht mit überprüfbaren Fällen und jetzt sind Sie ans Werk gegangen und versuchen hier eine öffentliche Übersicht zu machen. Christian, du hast ja im Deutschen Bundestag vor einigen Wochen auch schon darüber gesprochen, hast noch nicht so ganz viel verraten können, aber jetzt wird es ja konkret, in einigen Wochen wirst du ja zu Kennedy reisen, um ihm den Zwischenstand zu übergeben.
Das ist so. Ich habe kürzlich, das ist jetzt, glaube ich, 14 Tage her, habe ich persönlich von ihm bestätigt bekommen, dass er bereit ist, das näher anzuschauen. Es gibt eine Gruppe, die eingeladen wird dort, um diese Gespräche weiterzuführen. Und der Hauptfokus hier liegt wirklich, und das haben wir mit dem, also Stefan und ich zusammen ausstrategiert, dass wir das vom Gesundheitsministerium eigentlich auf das Justizministerium übertragen können. Dann geht's dann richtig ab und ich sehe, dass da ganz große Wellen dann geschehen können.
Verfolgte Ärzte schickt Kennedy jetzt Prozessbeobachter nach Deutschland. Darum geht es in der vollständigen Sendung von Stefan Magnet, exklusiv unter www.auf1.tv. Der lange Schatten der Corona-Politik trifft längst nicht mehr nur Mediziner. Denn vieles von dem, was damals erprobt wurde, wird nach Ansicht von Kritikern heute auch auf anderen Feldern angewendet. So sieht es jedenfalls der brandenburgische Landtagsabgeordnete Dennis Holoch. In einer Debatte über die Sanktionspolitik der Europäischen Union zog er jüngst deutliche Parallelen zur Corona-Zeit.
Es geht hier um Freiheitsrechte. Wir haben ja schon bei Corona gemerkt, was Geisteskind Sie sind. Und Sie zeigen es auch heute hier. Es spielt für Sie keine Rolle, ob diese EU, und Andreas Galo hat es ja deutlich gemacht, sich nicht an Recht hält. Solange Sie davon profitieren, ist Ihnen alles recht.
Konkret ging es dabei um den Fall des Journalisten Hüseyin Dokru. Seit einem Jahr wird er von der Europäischen Union sanktioniert. Nun wurde diese Form der Verfolgung offenbar erneut ausgeweitet. Die Bank Comdirect sperrte jetzt das Konto von Dokrus Mutter. Im Schreiben wörtlich aufgrund eines bestehenden Kontrollverhältnisses über die Gelder durch ihren Sohn. Worin dieses Kontrollverhältnis konkret bestehen soll, blieb jedoch offen. Eine Anfrage von auf eins ließ Comdirect unbeantwortet. Bereits zuvor war zeitweise auch das Konto von Dokrus Ehefrau gesperrt worden, ebenfalls aufgrund einer angeblichen Kontrolle durch den Ehemann. Kritiker sprechen deshalb inzwischen offen von Sippenhaft. Scharfe Kritik kam unterdessen auch von BSW-Politikerin Sarah Wagenknecht. Sie erklärte, die Bundesregierung darf diesen totalitären Wahnsinn nicht länger mitmachen und muss sich für die Aufhebung der EU-Sanktionen einsetzen. Tatsächlich hat die Bundesregierung die Sanktionen nicht nur mitgetragen, sondern ihnen auch zugestimmt. Denn entsprechende Beschlüsse müssen im Rat der Europäischen Union einstimmig gefasst werden. Auffällig ist zudem der Zeitpunkt der neuen Kontosperre. Sie erfolgte unmittelbar nach öffentlichen Protest gegen die Sanktionen. In den vergangenen Wochen hatten Dutzende Prominente eine Petition gegen die Verfolgung Dokus gestartet. Unter den Unterstützern war mit Günther Verheugen sogar ein ehemaliger Vizepräsident der EU-Kommission. Auch auf 1 Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens hält den zeitlichen Zusammenhang für bemerkenswert. Wörtlich sagt er, war die Kontosperrung von Dokus Mutter eine Bestrafung für den Protest? Das wäre selbst für EU-Verhältnisse eine neue Qualität autoritärer Herrschaft. Bereits im April hatte sich auch der Brandenburgische Landtag mit dem Fall beschäftigt. Dort warnte der BSW-Abgeordnete Gunnar Lehmann vor den Folgen der europäischen Sanktionspolitik.
Wir erleben heute, wie der autoritäre Staatsumbau immer weiter voranschreitet. Dabei heiligt der Zweck die Mittel in keiner Weise. Die Geister, die die EU beruft, um sich des Autoritarismus zu erwehren, diese Geister wird sie nicht mehr loswerden. Und ich frage mich ernsthaft, ob denjenigen, die diese Waffen heute in Brüssel schmieden, nicht klar ist, dass dieselben Waffen morgen schon gegen sie selbst gerichtet werden können.
Bei auf1 bekommen die Opfer staatlicher Repression eine Stimme. Bereits seit 5 Jahren wird unsere Aufklärungsarbeit durch Ihre Spende ermöglicht. Ganz einfach unter www.auf1.tv unterstützen. Die Landesmedienanstalten in Bayern und Nordrhein-Westfalen haben möglicherweise ihre Kompetenzen überschritten. Denn sie wollen bestimmte Medien auf sozialen Plattformen gezielt als besonders vertrauenswürdig kennzeichnen und damit bevorzugen. Hintergrund ist ein internes Arbeitspapier. Demnach sollen aus Sicht der Medienanstalten besonders vertrauenswürdige Inhalte künftig mit dem Label Public Value, also von gesellschaftlicher Bedeutung, gekennzeichnet werden. Beiträge mit dieser Einstufung könnten auf Plattformen wie Facebook oder anderen sozialen Netzwerken algorithmisch bevorzugt ausgespielt werden. Die Sächsische Landesmedienanstalt verweist gegenüber auf1 jedoch auf rechtliche Grenzen. Wörtlich heißt es dort, die Schaffung solcher Regeln ist allein Sache des Gesetzgebers. Aufgabe der Medienanstalten sei lediglich die Umsetzung bereits bestehender Vorschriften. Ganz neu wäre ein solches System allerdings nicht. Bereits heute werden Inhalte öffentlich-rechtlicher Sender in App-Stores besonders leicht auffindbar dargestellt. Außer der Landesmedienanstalt Sachsen wollte sich gegenüber auf1 bislang keine weitere Medienbehörde äußern. Die Staatsanwaltschaft Wien ermittelt gegen den langjährigen Verfassungssprecher der ÖVP, Wolfgang Gerstl. Der Vorwurf: Verletzung von Geheimhaltungspflichten. Bereits Ende 2025 wurde deshalb Gerstls Immunität im Nationalrat aufgehoben. Hintergrund der Ermittlungen sind offenbar parteiinterne Konflikte rund um die Wiener Landtagswahl im Vorjahr. Gerstl soll sich als Mitglied der Wahlbehörde persönliche Daten innerparteilicher Kritiker beschafft haben. Laut den Vorwürfen sollen diese Personen anschließend unter Druck gesetzt worden sein. Kritik kommt jetzt von FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker. Er weist darauf hin, dass Gerstl noch immer Mitglied der Bundeswahlbehörde ist. Wörtlich sagte er, wer verdächtigt wird, Geheimnisse rund um demokratische Wahlen verraten zu haben, der kann nicht weiter in dieser Behörde sitzen. Über brisante aktuelle politische Entwicklungen spricht Christian Hafenecker mit auf1-Chefredakteur Stefan Magnet gleich im Interview des Tages. Die Stadtratswahl in Saarbrücken muss wiederholt werden. Grund ist der rechtswidrige Ausschluss der AfD von der Wahl. Das entschied das Oberverwaltungsgericht des Saarlandes am Mittwoch. Laut den Richtern müsse es auch möglich sein, Kandidatenlisten kurzfristig auszutauschen. Der Hintergrund: 2024 hatte die AfD bei der Stadtratswahl eine ursprünglich eingereichte Wahlliste kurzfristig ersetzt. Die Bürgermeisterin Barbara Mayer von den Grünen wertete das als Verstoß gegen das Verbot der Doppelbewerbung und ließ den gesamten Wahlantritt der Partei nicht zu. Doch jetzt widersprach das Oberverwaltungsgericht dem Urteil der Vorinstanz. Möglich wäre aber noch eine Beschwerde gegen das Urteil beim Bundesverwaltungsgericht. Auf einen Chefredakteur Stefan Magnet konnte direkt im österreichischen Parlament ein brisantes Doppelinterview mit den FPÖ-Generalsekretären Christian Hafenecker und Michael Schnedlitz führen. Jetzt im Interview des Tages einige ausgewählte Ausschnitte.
Jetzt haben Sie die Neutralität angesprochen und haben Verfassungsbruch schon vorweggenommen. Das wäre nämlich meine Frage gewesen. Gerade aus den Reihen der Neos, Frau Meinl-Reisinger und andere sagen ja, das ist eigentlich nicht mehr zeitgemäß. Man muss ja sozusagen jetzt ein moderneres Modell wählen. Aber ist das nicht eben verfassungsfeindlich? Sie haben es ja schon angeschnitten. Die FPÖ hat ja hier eine sehr kompromisslose Haltung zur Neutralität.
Absolut. Und man kann ja auch nicht ein bisschen neutral sein. Man kann ja nicht halbschwanger sein. Und genau das ist der springende Punkt. Also wenn man sich selbst in einem der wichtigsten Verfassungsgesetze zu eben genau dieser Neutralität verpflichtet hat, dann ist man auch verpflichtet, das zu leben. Und wir merken, dass man auch da, wie es immer passiert, in allen Bereichen der österreichischen Innenpolitik, wo die Systemparteien mitreden, dass man auch da versucht, das über die Hintertür auszuhebeln. Weil man hat ja dann gesagt, ja, es gibt einmal eine grundsätzliche Neutralität und dann gibt es die militärische Neutralität und so weiter. Man versucht es schon auseinander zu dröseln. Das ist auch der Grund, warum wir gesagt haben, also wenn es die Systemparteien nicht verstehen, dann muss man es in der Verfassung nochmal nachschärfen. Und das ist auch unsere Festung Neutralität. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Denn eines muss man schon wissen. Und gerade in außenpolitisch und geostrategisch herausfordernden Zeiten wie jetzt, ist die Neutralität aus unserer Sicht, und dazu stehen wir natürlich, ein echter Segen und ein Vorteil, den man auch haben kann, weil man sich als neutrales Land natürlich auch vermittelnd in all diese Konflikte, die es momentan gibt, einbringen kann. Und das ist auch die Grundlage dafür, warum Österreich in den letzten Jahrzehnten ja auch wirklich international ein sehr, sehr großes Vertrauen genossen hat, warum wichtige internationale Organisationen auch ihren Sitz in Wien haben. Wir wären kein UNO-Sitz zum Beispiel, wenn man nicht darauf gesetzt hätte, dass wir uns neutral verhalten. Es geht um die Atomenergiebehörde, es geht um die OSZE und vieles andere. Man kann natürlich die Organisationen grundsätzlich hinterfragen, aber es hat zumindest internationales Commitment gegeben, dass man Österreich diesbezüglich vertraut. Und was die Systemparteien und diese Verliererkoalition jetzt machen, ist es dieses Vertrauen, das noch immer bis zu einem gewissen Grad da ist, natürlich aufs Spiel zu setzen, denn das absolute parteiische Agieren im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg und auch in vielen, vielen anderen Krisenfällen, die es leider Gottes weltweit gibt, das zeigt, dass man diesen Pfad verlassen hat. Und ich denke, da müssen wir ganz, ganz dringend wieder hin zurück, weil die Neutralität nicht nur eine Neutralität ist, die dazu führt, dass wir international anerkannt werden, sondern weil es aus unserer Sicht auch ein ganz, ganz wichtiger Schutzfaktor für die österreichische Bevölkerung ist, weil wenn ich nicht Teil eines Konflikts sein kann, dann werde ich auch nicht zum Ziel. Das Gegenteil macht die Bundesregierung mit dieser Politik und mit der Kriegstreiberei, die auch seitens der ÖVP, SPÖ und NEOS-Regierung da vorangetrieben wird. Man hält ja da mit den Wölfen mit in der Europäischen Union. Die machen Österreich auch zu einem gefährdeten Land. Und ich glaube, da sind wir unseren Kindern schuldig, dass wir diese Gefährdungslage sofort wiederum zurückfahren und dafür sorgen, dass Österreich auch weiterhin ein sicheres Land ist, das nicht in irgendwelche Konflikte hineingezogen wird. Bargeld ist schlicht und ergreifend gedruckte Freiheit und daran halten wir fest. Und im Prinzip ist es ja so, dass sich die Europäische Union und alle, die sozusagen einen digitalen Euro haben, wollen ja selbst ad absurdum führen. Auf der einen Seite gibt es ein schwer korruptes System Selenskyj, das offensichtlich lastwagenweise Milliardenbeträge ins Land importiert von Bargeld. Warum, wenn alles mit dem elektronischen Euro so gut funktionieren würde, warum braucht man das dann? Und auf der einen Seite, das heißt also, wenn es um korrupte Systeme geht, ist man nicht so bargeldfeindlich. Wenn es aber darum geht, die Bürger zu kontrollieren und vielleicht am Ende des Tages über diesen elektronischen Euro auch ein Sozialpunktesystem einzuführen, wo man dann eben nur mal gewisse Dinge kaufen kann, wenn man nicht so ist, wie sich das System vorstellt, ne? Dann sieht man, wohin die Reise gehen soll. Also aus meiner Sicht ist der digitale Euro ein wirklich großes Problem und auch eine weitere Bedrohung unserer Grund- und Freiheitsrechte.
Wenn ich von der Politik ausscheide, werde ich Bergbauer werden. Auf 1200 Meter Höhe werde den Hof übernehmen, sowieso auch, egal ob das dann später ist, wenn ich 55 bin, 60, 65, relativ egal, wo das Schicksal uns hinführt, um den Hof weiterzuführen, den die Generationen vor mir aufgebaut haben. Jetzt hätte ich fast gesagt, ob ich will oder nicht, aber so gehört es dazu bei einer bäuerlichen Familie. Und um das nicht zu verlieren in meiner Generation oder ich, was meine Vorfahren, meine Eltern und Großeltern, Urgroßeltern, Ururgroßeltern aufgebaut haben, Und um das dann meinen Kindern auch weitergeben zu können, einerseits als Rucksack der Verantwortung, andererseits als etwas Schönes, Nachhaltiges, was sie wiederum ihren Kindern weitergeben können. Und so wie es bei uns beim Bauernhof ist, so ist es auch mit der Republik Österreich. Wir wollen einfach nicht zusehen und deshalb müssen wir das machen, auch unter Verzicht unserer Kinder und unserer Familien, weil wir nicht zusehen wollen, wie innerhalb kürzester Zeit in ein paar Jahren all das verludert wird, was über Jahrzehnte aufgebaut wurde. Das ist unser Antrieb aus dem Innersten heraus.
Dank Ihrer Unterstützung können wir Ihnen exklusive Interviews mit den Köpfen der Opposition präsentieren. Möglich ist das mit einem Klick auf das Formular direkt unter dieser Sendung. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder, hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.